Ja, super. Ein rotes Licht. Schön seid ihr hier. Danke, Sandra, für die gute Einleitung. Das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein und auf Rosen gewettet, oder? Aber es ist so gut zu wissen, dass man jemand hat, der mit einem das Leben teilt, mit einem durchs Leben geht, wenn es mal raufgeht, runtergeht. Ich habe das Gefühl, ich sei seit 2 Wochen im Dauereinsatz. Aber es kommt gut mit allen Pannen, die dabei geschehen sind. Schön, dass wir in der Gegenwart Gottes einfach sein können. Wow, ich möchte allen danken, die gestern hier waren, die geholfen haben beim Tag der offenen Tür. Wir hatten einen wunderbaren Tag mit vielen Begegnungen. Ich freue mich, dass du, Daniela, da bist. Ich wünsche dir viel Kraft. Wir denken an dich. Wow. Yes. Das sind so Zeiten, die wir uns nicht wünschen, aber die braucht es auch zum Leben. Die bereiten uns vor, auch auf die Ewigkeit. Yes. Wir haben heute ein Thema, das wir alle kennen. Und dennoch zeigt unser Leben, dass wir wahrscheinlich kaum was davon verstanden haben, oder? Schaut euch mal das nette Bild an. Gottes Gnade verstehen und weiterschenken. Ja, manchmal sind wir eben kleinkariert, aber Gott möchte uns da helfen. Und es ist ja wirklich manchmal unglaublich schmerzhaft zu hören, wie gemein manchmal Menschen zueinander sind. Wie stark sie sich verletzen, wie sie einander wehtun, wie sie deswegen wegen Erlebtem auf Kriegsfuß stehen miteinander. Wir hatten einen Mann, den habe ich kennengelernt, irgendwie in Verbindung mit unserer Familie. Der hatte als junger Mann, wurde der angeklagt, Geld in der Firma gestohlen zu haben. Als junger Mann. Und jahrzehntelang hat er versucht, alles, um seine Unschuld einfach zu beweisen, hat es nicht geschafft. Jahrzehntelang hat er ein miserables Leben geführt. Bis dann nach vielen, vielen Jahrzehnten jemand zugegeben hat, dass er der Schuldige war. Manchmal trifft uns das Leben hart. Und da verstehen wir, dass Menschen einander auch eben beginnen zu bekämpfen und zu hassen. Manchmal ist das Leben nicht einfach. Manchmal begegnen uns Menschen einfach nicht richtig. Ich erinnere mich da immer wieder auch an meine zweite Lehrzeit als Krankenpfleger. Da hatte ich sehr, sehr schöne Stunden immer wieder im Spital erlebt, sehr viele aufwendige Stunden, viel Überzeit gemacht. Aber ich habe auch erlebt, dass ich immer wieder zum Blitzableiter geworden bin für irgendwelche überforderten, frustrierten Krankenschwestern. Und irgendwie, glaube ich, die haben versucht, ihre schlechten Erfahrungen, die sie mal mit dem anderen Geschlecht hatten, irgendwie an mir als Blitzableiter bei der Arbeit wirklich einfach abzureagieren. Und da war ich das Opfer. Und das war manchmal zum Verzweifeln. Denn diesen Leuten konntest du nichts richtig machen. Da gab es diese Situation, ich könnte sie beschreiben, als wäre sie heute gestern gewesen. Da war ein Tag, ich habe den Patienten bereit gemacht für einen Spaziergang mit dem Rollstuhl im Park vom Spital. Und ich habe ihm keine Jacke angezogen, es war warm. Und da hat mich eine Schwester heftigst kritisiert. Keine Jacke dem Patienten angezogen. Mama mia, ich habe das verdaut. Nächster Tag, gleicher Patient, gleiches Wetter. Ich habe ihm eine Jacke angezogen. Mama mia, ich wurde angeschnauzt, was mir denn eigentlich in den Sinn kommen würde, einem Patienten in dieser Jahreszeit eine Jacke anzuziehen. Ja, da stellst du das Leben und die Mitmenschen irgendwie in Frage manchmal, oder? Aber das geht ja noch, oder? Aber es ist wirklich so. Manchmal begegnen sich Menschen so fies, so taktlos, so ungerecht, so unangebracht. Wow, und da kann man verstehen, dass Menschen sagen, so wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich erkläre dir den Krieg. Verstehen wir. Leider hat die Sünde uns Menschen total abgestumpft. sodass wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wie sehr wir auch Gott wehtun, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir ohne ihn leben. Der Prophet Jesaja hat das im 43. Kapitel, im 24. Vers so beschrieben: Du hast mir eine Last aufgeladen mit deinen Sünden und hast mich geplagt mit deinen verderberischen Taten. Also auch wir Menschen haben uns völlig falsch Gott gegenüber verhalten. Auch wenn wir das nicht verstehen, wenn wir die Natur der Sünde gar nicht recht einordnen können. Und was hat Gott gemacht? Er hat uns trotzdem nicht auf die Abschussliste gesetzt, sondern er handelt uns Menschen gegenüber, so wie das beschrieben wird im Psalm 113. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unseren Sünden verdient hätten, sondern er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegen denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Wow! Gott sei Dank ist Gott anders als ich. Halleluja. Gott sei Dank reagiert er anders als ich. Da habe ich Hoffnung. Da habe ich eine Zukunft. Wir haben gehört, wo immer wir Schritte auf Gott zumachen, schenkt er uns Gnade, schenkt er uns unverdiente Gunst. Er schenkt uns Liebe. Er schafft uns dadurch auch eine neue Basis zum Leben, die uns auch hilft, unsere Mitmenschen mit Großherzigkeit zu begegnen. Und darüber möchten wir uns heute etwas unterhalten. Das ist ein wunderbares Bild vom König David. Man sollte fast das Licht abschalten, dass man es besser sieht. Wow. Der König David, das war eine ganz spezielle Persönlichkeit im Alten Testament. Wenn ich aber sein Leben studiere, ganz gerade sein Leben, bevor er dann König geworden ist, stelle ich fest, dass er nicht dieser makellose Gottesmann war, wie ich das am Anfang immer geglaubt habe in den ersten Jahren. Und das hilft mir, mich richtig gut zu identifizieren mit diesem David. Denn im Reinheft meines Lebens habe ich auch so manchen schwarzen, so manchen unschönen Flecken hinterlassen. David war ein Mensch, der im Alten Testament gelebt hatte. Er hatte noch nicht die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist die ganze Zeit in ihm wohnt, wie das neutestamentlichen Gläubigen möglich ist. Und doch stelle ich fest, ja Moment mal, der hat oft viel edler gehandelt, als ich das tue. Und deswegen kann ich ganz viel von ihm lernen. Und ich denke, wir alle. David war so ein Mann, der hatte den Mut, anders zu leben, als sein Umfeld es ihm vorlebte. Peer Pressure war für ihn kein Thema. Er war bereit, so zu leben, wie sein Herz es ihm sagte. Er war so zu leben, wie der Geist Gottes ihn dazu inspirierte. Und ich mache mal verrückt, wenn du die Geschichten liest. Das war ihm sowas von egal. Wenn all seine Freunde, wenn all seine Berater, wenn manchmal ganze Scharen um ihn herum den Kopf geschüttelt haben, wegen seinem komischen Verhalten in ihren Augen. Im 2. Korinther 3,18 sagt uns Gottes Wort, dass der Geist Gottes uns in das wunderbare Bild Jesus umwandelt und ihm ähnlich macht, währenddem wir auf ihn schauen. Währenddem wir ihn betrachten, über ihn meditieren, ihn in den Fokus nehmen. Und so zeugen die Psalmen von David, die vielen Psalmen, die wir in der Bibel haben, so bezeugt das Leben von David, dass er das ganz oft gemacht hat. Er hat ganz oft über Gott nachgedacht, hat mit ihm gesprochen. Und das hat sein Leben verändert. Das hat ihm geholfen, ganz anders zu leben, als sein Umfeld ihm das vordiktiert hatte. Das hat sein Charakter, sein Leben bestimmt, diesen Charakter Gottes hat sein Leben bestimmt und er hat dieses Handeln auch angenommen. Und so möchten wir heute Morgen über dieses simple Thema der Gnade Gottes etwas reden, die wir alle kennen. Aber eben, im Alltagsleben, Gott möge uns helfen, dass wir da weiterkommen. Und wir möchten zur Illustration dieser Gnade Gottes heute das Alte Testament aufschlagen. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch der Wahrheiten des Neuen Testaments. Und es ist so sensationell. Wir lesen im 9. Kapitel des 2. Samuels ein paar Verse. Ich beginne beim Vers 1. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ja, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Unglaublich. Ziba sprach zum König: Ja, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm ist an den Füßen. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen. Und Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephiboset. Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Dann lesen wir wieder weiter im Vers 7. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen, und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben, du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und er sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das gebe ich dem Sohn deines Herrn. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bringe die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephiboset aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Und die Konklusione lesen wir dann im 13. Vers. Mephiboset aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Was für ein Bilderbuch der Wahrheiten des Neuen Testamentes. Wir haben es gehört. David hat aus seiner eigenen Initiative Mephiboset zu Ehren gebracht. Ja, wer war dieser Mann mit diesem komischen Namen, Mephiboset? Mephiboset war ein Enkel Sauls des ehemaligen Königs von Israel. Und was hatte David für eine Relation zu diesem König Saul? Der König Saul hatte David mehrmals versucht, mit einem Spieß an die Wand zu spießen. Wow, was für ein Erlebnis für einen Teenager, oder? Der König versucht, dich an die Wand zu spießen. David war flink und stark und er hat es geschafft zu flüchten. Aber der König hat nicht nachgegeben. Er hat zum Teil fast seine ganze Armee aufgeboten, hat diesen David gesucht. Der musste fliehen überall hin. Er wollte ihn umbringen und hat es fast geschafft, zweimal. Mephiboset, der Enkel Sauls, war somit auch ein möglicher Rivale von David. Wir kennen diese Geschichten um das Königshaus, um diese Kämpfe. Und nach all dem, was David von Saul und seinem Hause geritten hatte, wäre es total okay und verständlich gewesen, wenn er sein Bündnis, das er mit seinem Freund Jonathan, das war der Vater von Mephibosheth, geschlossen hatte, wenn er das einfach vergessen hätte. Das hätte ich wahrscheinlich so gemacht. Aber eben, da sehen wir eine dieser Stärken von David, dass er sich an solche Abmachungen gehalten hatte, obwohl diese wirklich schon jahrelang nun zurückgelegen sind. Interessanterweise hat aber David viel mehr getan, als sein Bündnis es verlangt hätte. Er hat gesagt, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise. David hat also sein Versprechen mit Jonathan mit großzügigem Herzen auch auf auffällige Söhne und Großsöhne Sauls erweitert, die die Auseinandersetzungen um den königlichen Thron überlebt hatten. Und was war das Motiv von David? Wir haben es gelesen im ersten Vers. Gnade zu erweisen, unverdiente Gunst weiterzugeben. Trotz der engen Freundschaft von David mit Jonathan war es kaum denkbar, dass dieser Mephibosheth zuvor je den königlichen Palast betreten hatte. Wahrscheinlich hatte ihn David nie gekannt, nie gesehen, nicht mal gewusst, dass es ihn gibt. Mephibosheth hatte nun selbst einen jungen Sohn. Er war 5 Jahre alt gewesen, als sein Vater und sein Großvater Saul in einem Krieg brutal ums Leben gekommen sind. Und wo das geschehen ist, wo Könige einfach umgekommen sind in einem Krieg, ist natürlich ein Kampf um das Königshaus losgegangen. Als diese schlimme Kunde des Todes von Saul an die Ohren des Kindermädchens von Mephibosheth gekommen ist, wollte sie diesen retten. Sie hat ihn gepackt, ist mit ihm geflüchtet. Sie wollte nicht, dass er Opfer wird vor den Rivalen, die um das Königshaus gekämpft hatten. Und so ist er mit 5 Jahren geflohen mit dieser Amme. Aber blöderweise ist er auf dieser Eigenflucht so unglücklich zu Fall gekommen, dass er gelähmt worden ist. Er ist so unglücklich gestürzt, dass er an den Füßen lahm geworden ist. So ist Mephibosheth, der gesunde Jüngling, plötzlich invalid geworden, zu einem Krüppel geworden. Damals in dieser Zeit war das schlimm. Und was war die Folge davon? Als Folge lebte er in einer gewissen Abgeschiedenheit. Irgendwo versteckt, an einem unscheinbaren Ort. Und er war auf die Gunst. Und er war auf die großzügige Hilfe von großzügigen Helfern angewiesen. Tragik, oder? Mephibosheth, der Prinzensohn, hatte auf seiner Flucht so viele seiner Lebensmöglichkeiten verloren. Und irgendwie hat er seine königliche Würde komplett einfach verloren. Er wurde von allen vergessen. Er war total unwichtig. Niemand hat mehr nach ihm gefragt. Wie hat er sich selber bezeichnet? Als toter Hund. Und das können wir wirklich nachvollziehen. Aber wir haben es gehört. Plötzlich kommt der David und aus einer Initiative sagt er, gibt es vielleicht doch noch jemand, der vom Haus Saul übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise. Als hätte er nichts anderes zu tun gehabt. David, der würdige, erprobte König, der Herrscher des Landes, hat diesen Mephibosheth, diese Vergessene, diese unwürdige Kreatur, diesen Krüppel, diesen toten Hund, diesen möglichen Rivalen begnadigt und zu sich in den königlichen Palast geholt. Was hat er sich dabei gedacht? Und dabei müssen wir ganz klar wissen, David wusste haargenau, dass er nur Spesen, dass er nur Auslagen haben würde mit diesem pflegebedürftigen Menschen, den er nicht einmal kannte. Mephibosheth konnte doch diesem Gesegneten, diesem Gesalbten, diesem geehrten König, diesem bewunderten Staatsmann, diesem genialen Musiker doch überhaupt nichts bieten. Aus vielleicht ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Unterhaltung. Ein interessantes Bild, das uns das Alte Testament da vor die Augen malt. Und wenn ich so über dieses Bild von Mephibosheth nachdenke, dann kommt mir unwillkürlich das Bild der ganzen Menschheit vor Augen. Ich kann mich sehr gut mit diesem Mephibosheth identifizieren. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch einmal in ein herrliches, in ein harmonisches Paradies gestellt worden ist, wo er mit dem Schöpfer, der Himmel und Erden geschaffen hatte, eine wunderbare Gemeinschaft genießen konnte. Er hat mit ihm gelebt, er hat mit ihm gesprochen. Und dieses Zusammenleben, dieser Austausch mit dem Schöpfer Himmels und der Erde hat die Lebensbatterien von diesem Menschen immer wieder neu aufgeladen. Aber wir wissen es, der Mensch hat später sich entschieden, seine eigenen Wege zu gehen, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Er hat gesündigt. Und die Bibel sagt uns, dass wir Menschen uns durch die Sünde alle von Gott abgewendet haben. Und wir sind vor seiner Heiligkeit und vor seiner absoluten Gerechtigkeit geflüchtet. Und auf dieser Flucht haben wir einen ganz gehörigen Fall erlebt, sodass wir heute ganz zu Recht vom Sündenfall sprechen. Durch die Sünde hat sich der Mensch von Gott, von der Quelle des Lebens losgelöst. Er hat seine Vorrangstellung, er hat seinen Glanz, den ihm Gott im Paradies geschenkt hatte, komplett verloren. Und wenn ich heute Nachrichten schaue, wenn ich in diese Welt hineinschaue, dann möchte ich sagen, dass wir bildlich gesprochen doch alle ausnahmslos zu einem Krüppel geworden sind. Schauen wir uns nur diese Welt an. Die Krone der Schöpfung, der edle, der nach dem Bild Gottes geschaffene Mensch ist zum Schrecken und manchmal sogar zur Bestie geworden. Und durch die Sünde ist Krankheit, ist Hunger, ist Mord und vor allem der Tod in die Welt gekommen. Und zwar das Elend in dieser Welt überhand genommen, dass wir oft fast verzweifeln, wenn wir die Nachrichten konsultieren. Aber das Schlimmste, das sehen wir nicht mal. Es ist das, was die Bibel als Diagnose in Römer 6,23 über diese Situation stellt, ist folgendes: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also das ewige Verderben, die ewige Trennung von Gott, die Hölle. Aber es ist fast unglaublich. Dieser Gott, dieser Schöpfer Himmels und der Erde, hat sich erbarmt über den Menschen. Er hat sehr wohl ihre Degeneration gesehen, ihre Verdrehtheit, ihre Verbogenheit. Er hat den Zustand der Bosheit gesehen, der Gottlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, in die Sünde den Menschen katapultiert hatte. Also aus der ursprünglichen Schöpfung nach dem Bilde Gottes ist der Mensch, mild ausgedrückt, zu einem Krüppel geworden. Wir haben gegen Gott rebelliert, haben seine Liebe mit Füßen getreten, haben seine Gunst und Großherzigkeit einfach vergessen. Und das Resultat: Die Sünde hat unser Leben total zerstört. Wir können nicht miteinander arbeiten und miteinander umgehen. Aber weil Gott wollte, dass kein Mensch am Ende seines Lebens am falschen Ort ankommt, in der Hölle landet, hat er in seiner unglaublichen Liebe diesen Plan geschmiedet, den Menschen von diesem Verderben zu erretten. Und immer wieder möchte ich diesen Vers aus Johannes 3,16 zeigen. Denn er zeigt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, so sehr geliebt hat, dass er sein Alles gegeben hat, dass er sein Liebstes gegeben hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Ist Gott nicht ein großzügiger Gott? Wow! Mit anderen Worten, Gott ist also zu dem Entschluss gekommen, dass du und dass ich trotz all unseren Verfehlungen doch noch so einen hohen Wert in seinen Augen hatten, dass er seinen geliebten und einzigen Sohn opferte, damit du und ich gerettet und losgekauft werden können. Er hat in dir und in mir einen riesen hohen Wert gesehen. Und so ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Und alle, die das glauben, die akzeptieren, dass Jesus an ihrer Stelle gelitten hat, gestorben ist. All diejenigen, die Gott um Vergebung in ihrer Schuld bitten, die erleben, wie sie wieder angeschlossen werden an diesem Lebensstrom, die erleben, wie ihre Schuld vergeben wird, die erleben, wie die trennende Sünde, die sie trennt von Gott, durchbrochen wird. Sie bekommen ein neues Leben und sie steigen in eine neue Dimension des Lebens ein. Und so hat es Jesus möglich gemacht, dass wir wieder in die Familie der Gotteskinder adoptiert werden können. Und um zurück auf dieses Bild zu kommen von Mephibosheth. Als Christen geht es uns also wie den Begnadeten und an den Königshof adoptierten Mephibosheth. Plötzlich kam dieser Mensch in den Genuss der Versorgung und der Pflege des Königs. Da gab es nicht nur altes Brot. Hä? Obwohl er überhaupt nichts dazu beigetragen hatte. Von einem Tag als Nobody war er integriert an der Tafel des Königs. Wow! Vergessen wir eines nicht. Mephibosheth war immer noch lahm. Mephibosheth war begnadet worden, aber er war immer noch lahm. Er war immer noch ein Krüppel. Er konnte dem König nichts bieten. Aber er war ein Begnadeter, ein Geliebter, ein Angenommener. Gnade zu bekommen bedeutet unverdiente Gunst, unverdiente Liebe, unverdiente Annahme, unverdiente Vergebung zu erleben. Wir haben die Gnade, die Gott uns anbietet, nie verdient. Und wir können sie nie verdienen. Und unser ganzes Leben und unsere ganze Ewigkeit wird nicht reichen, dass wir sie verstehen können. Denn sie ist einfach da. Und sie ist unglaublich. Wow. Nun haben wir bereits gehört, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir Menschen immer mehr in sein Bild verwandeln. Er wünscht, dass wir lernen, zu denken, wie er denkt, zu sehen, wie er sieht, zu handeln, wie er handelt. Jesus hat das uns gut vorgelebt. Und so ist es Gottes Wille, dass wir auch lernen, die Gnade, die Gott uns schenkt, anderen Menschen weiterzugeben. Ja, der Mensch wurde erstrangig geschaffen für Beziehungen, Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit Menschen auszuleben, die einen Segen sind, die bereichernd sind, die ein Glücksgefühl auslösen. Aber wir haben es gehört, durch die Sünde sind wir wie blockiert worden, einander zu dienen, einander großherzig zu begegnen. Die Sünde hat uns irgendwie verkrüppelt auch. Unsere Existenz, auch als Christen, ist nur möglich, weil uns Gott Tag für Tag unermüdlich seine Gnade schenkt, mit Weitherzigkeit begegnet. Und so erwartet Gott auch von uns, dass wir angesteckt von dieser erlebten Großzügigkeit Es lernen auch unseren Mitmenschen mit Weitherzigkeit, mit Barmherzigkeit und mit Gnade zu begegnen. Und die Feststellung ist nun absolut richtig. Aus uns heraus können wir das nicht tun. Aber wie war das bei Mephibosheth? Auch Mephibosheth hatte in der Eingeschränktheit seiner lahmen Füße vom König weit mehr erhalten, als er fähig gewesen wäre, richtig zu verwalten oder damit umgehen zu können. So hat er nicht nur einen Platz bekommen an der königlichen Tafel, das hätte ja vorig gereicht, oder? Nein. Von einem Schlag, von einem Tag auf den anderen, ist er plötzlich Großgrundbesitzer geworden. Großgrundbesitzer der ehemaligen Felder seines Vaters. Und König David wusste, dass Mephibosheth diesen Reichtum an Gnadengüter unmöglich selber und aus eigener Kraft verwalten konnte. Und so hat er gesagt, okay, von allem Anfang an, ich gebe dir einen Knecht. Ich gebe dir einen Helfer mit dem Namen Ziba. Und der wird dir zur Seite stehen. Und dieser Ziba, dieser Knecht, hat dem Mephibosheth geholfen, all das gute Edre, das ihm der König aus Gnaden geschenkt hatte, zu verwalten. Wow. Und auch uns wurde vom himmlischen König so viel Edres geschenkt, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. So viel Gutes gegeben, dass wir es aus eigener Kraft gar nicht verwalten oder umsetzen können. Aber Gott hat uns im Heiligen Geist uns einen Helfer geschenkt, einen Advokaten geschenkt, der uns helfen möchte, über unseren Schatten der eigenen Begrenztheit und Trägheit zu springen. Und das finde ich sensationell. Und wo wir willig sind, wo wir uns führen lassen vom Heiligen Geist, wo wir bereit sind, dass er sein Herz verändern kann. Wo wir bereit sind, dass er die Früchte seines Geistes in uns wachsen lassen kann. Da werden wir veränderte Menschen. Da können wir Dinge tun und auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten überwinden durch die Hilfe dieses Heiligen Geistes. Versuchen wir es niemals, aus unserer eigenen Erfahrung oder Kraft heraus, unseren Mitmenschen zu begegnen, mit Liebe, mit Annahme und Vergebung. Wir können es versuchen, aber meine Erfahrung ist, es klappt nicht, oder? Aber Gott lässt uns ein, dass wir aus seiner Gnade leben. Und das ist das Mysterium vom Neuen Testament. Aus der Gnade, Sandra hat es gut gesagt, aus unverdienter Gunst, Wohlwollen zu leben bedeutet, dass wir unsere Beziehungen zu Gott auf das ausrichten, was er für uns getan hat und weiter tun möchte Tag für Tag. Aus der unverdienten Gunst zu leben bedeutet zweitens, aus der Kraft, aus den Ressourcen zu leben, die er uns in seiner Gnade Tag für Tag, Situation für Situation darreichen möchte. Und so sind wir aufgefordert, an der Kraft, an diesen Ressourcen Gottes anzuzapfen, die Gott uns herrlich schenken möchte in jeder Situation. Aus uns heraus können wir nichts tun, aber mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Amen. Und so sind wir aufgefordert, zu Gott zu schreien in all diesen Situationen, wo wir es nicht schaffen, unseren Mitmenschen mit Liebe, Annahme oder Vergebung zu begegnen. Wir können sagen, Jesus, den möchte ich am liebsten aus dem Fenster werfen. Aber schenk mir deine Liebe. Hilf, dass ich ihm anders begegnen kann, so wie du mir begegnest. Und wo wir kapitulieren und nicht meinen, selber herumzuwursteln, da kommt uns Gott zur Hilfe mit seinem Heiligen Geist. Er ist unser Helfer. Und was sagt uns die Bibel in Römer 5,5? Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Ja, hallo! Haben wir das gelesen? Gott hat den Heiligen Geist, diese Liebe in unsere Herzen, was hat er gemacht? Ausgegossen. Und Gott sei Dank ist er nicht so knauserig, wie ich bin. Oh, Halleluja. Wow, wenn Gott etwas tut, dann tut er es immer wieder mit königlicher Großzügigkeit. Und wenn seine Liebe in dein und in mein Herz ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, dann hast du ein gehöriges Maß bekommen, oder? Wow, sicher so viel wie ausreicht für all die Dinge, denen du begegnest. Für alle Konfrontationen und Schwierigkeiten in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die, an denen du anstehst. Verstehen wir das? Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Und dabei handelt es sich um diese göttliche Agape-Liebe. Um diese aufopfernde Liebe. Um diese Liebe, die sich selber vergisst. Um diese Liebe, die auf das Wohl des anderen bedacht ist. Und erneut, diese Liebe können wir nicht technisch erlernen. Die können wir nicht im Korb kaufen, die gibt's nicht. Die können wir nicht mal verdienen. Aber wir haben's gehört, wir können sie bei Gott abholen. Wir können sie empfangen. Und wenn wir uns denn entscheiden, diese Liebe abzuholen und sie weiterfließen zu lassen, dann geschehen die Wunder. Dann wird die Welt verändert. Die alten Hasen unter uns kennen den amerikanischen Pastor David Wilkerson. Der wurde einmal von einem abgebrühten Bandenchef mit einem Messer bedroht. Der lag am Boden, das Messer war auf ihn gerichtet. Und das sind solche Burschen, da zählt ein Menschenleben überhaupt nichts. David hatte sich eingesetzt für anständige Menschen, hat ihnen geholfen und das war sein Lohn. Und währenddem er am Boden lag, das Messer auf ihn gerichtet, hat er immer in die Augen geschaut. Und hat ihm gesagt, hör, wenn dein Messer mich in 1000 Stücke zerstückelt, wird dennoch jedes einzelne Stück dich lieben. Wow! Soll ich dir sagen, das war nicht seine Idee. Das war nicht die Motivation seiner Herzensemotionen. Mama mia! Das war der Heilige Geist. Dieser abgebrühte Mann hat die Liebe Gottes erlebt und sein Leben wurde verändert. Er ist durch die ganze Welt gereist und hat das Evangelium, die frohe Botschaft verkündet. Ich habe ihn auch mal gehört. Sensationell. Sehen wir, dass die Liebe stärker ist als jede Kette, dass sie explosiver ist als jeder Sprengstoff. Und diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wow! Gewaltig! Liebe ist eine Verpflichtung, die handelt deswegen unabhängig, wie wir uns fühlen oder eben nicht fühlen. Und deswegen müssen wir über diese göttliche Liebe, die wir alle erlebt haben, diese unverdiente Gnade jeden Tag neu meditieren, unser Herz damit erfüllen lassen. Wir können nur das weitergeben, was wir selber erhalten haben. Wenn du noch nie eine Million geschenkt bekommen hast, kannst du sie auch nicht weitergeben, oder? Wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen. Und deswegen müssen wir abholen. Und Gottes Mentalität ist die, komm zu mir und kauft vergeben. Er möchte uns seine Liebe schenken. Wow. Und dann haben wir gehört, dass wir für Gott unglaublich wertvoll sind. So wertvoll, dass Gott seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben ließ, damit wir gerettet werden können. Wow. Ich habe einen hohen Wert vor Gott. Ist doch sensationell, oder? Wer findet das genial? Jetzt haben wir ein Problem. Gott findet deinen Nachbarn eben auch so wertvoll, wie er dich findet. Wow, er findet, jawohl, dein Nachbar, der so komisch denkt und so komische Ideen hat, der ist genau so wertvoll wie du. Der Heilige und der gerechte Gott hat in seiner Liebe das gesucht, was ihm eigentlich überhaupt nicht entsprochen hat, nämlich uns sündigen Menschen. Jesus verbrachte seine Zeit mit Schmutzigen, mit Zerlumpten, mit Stinkenden, mit korrupten Sündern, mit denen ausgerechnet, die einen schlechten Ruf hatten. Und so akzeptiert er auch uns. Obwohl es in deinem Leben und in meinem Leben ganz viele Dinge gibt, die fürchterlich gegen seine Heiligkeit verstoßen. Und dass Gott uns annimmt, bedeutet nicht Billigung unseres unwürdigen Verhaltens. Aber da sehen wir es eben. Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das erwartet er, dass wir das verstehen und umsetzen. Er erwartet von uns, dass auch wir es lernen, unsere Mitmenschen durch die Hilfe seines Geistes so zu sehen, wie Gott sie sieht und sie anzunehmen, weil sie einen so hohen Wert haben in Gottes Augen. Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Gott sei Dank lässt er uns nicht so, wie wir sind, oder? Jesus nimmt uns an, er vergibt uns, sogar mit all unseren Verfehlungen. Mit all unseren Sünden. Und weil sein Geist in uns wohnt, möchte er uns auch die Kraft geben, in seinem Sinn und in seinem Geist zu handeln. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben sollen wir ihn widerspiegeln. Vergeben, ein schwieriges Thema. Vergeben heißt, den anderen von unserem persönlichen Urteil zu befreien, bedeutet, den anderen nicht zu verurteilen. Und erneut, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass wir einverstanden sind mit dem, was der an uns Schuldige geworden gesagt oder getan hat oder was er an uns verbockt hat. Aber vergeben bedeutet lediglich, dass wir uns nicht als Richter über ihn erheben und das Urteil schuldig über ihn aussprechen. Haben wir das verstanden? Ach, wie wäre es doch schön, wenn wir miteinander so umgehen würden, wie Gott mit uns umgeht, oder nicht? Wenn wir einander diese Gnade erweisen würden, die Gott uns erweist. Unsere Existenz, auch als Christ, ist nur möglich, weil uns Gott Tag für Tag unermüdlich mit Gnade und mit Großherzigkeit begegnet. Was würden wir tun, wenn Gott auch nur eine Minute lang uns seine Gnade entziehen würde? Wo würden wir dastehen, wenn Gott uns nur eine Minute lang seine Liebe, seine Annahme und seine Vergebung schenken würden? Wir wären flach wie ein Flugplatz, oder? So sollen wir uns anstecken lassen von dieser Großzügigkeit Gottes, dass wir erfüllt sind, dass wir unseren Mitmenschen mit Weitherzigkeit, mit Großzügigkeit, mit Barmherzigkeit und mit Gnade begegnen können. Wow, David hat das oft gemacht. Er hat meditiert. Er hat nachgedacht über Gott. Er hat verstanden, was Gott ihm geschenkt hat. Und das hat ihn fähig gemacht, diese erhaltene Gnade weiterzugeben. Er hat ihn begnadigt, diesen Mephibosheth. Und was ist geschehen? Durch die Gnade, die er weitergeschenkt hat, hat Mephibosheth in ganz andere Dimensionen des Lebens hineingefunden. Er hat ganz andere Lebensmöglichkeiten freigesetzt, der David im Mephibosheth. Wo du Gnade schenkst, wo du deinen Menschen mit Liebe, Annahme, Vergebung einfach beschenkst, da werden sie in neue Dimensionen einfach kommen. Halleluja. Wow, dieser David, oder? Und das alles ohne die dauernde Innewohnung des Heiligen Geistes. Wie viel mal mehr möchte Gott uns gebrauchen, dass wir ihn repräsentieren, dass wir mit Großherzigkeit, mit Liebe auf Menschen zugehen, die uns vielleicht verletzen. Ich bin am Ende angekommen, mich soeben eine Episode aus dem Spitalleben wieder in den Sinn gekommen. Gottes Geist möchte uns fähig machen, zu reagieren, wie er reagieren würde. Ich mag mich an eine Situation erinnern, wo ich von einer kleinen Schwester im Spital Wädenswil brutal gedemütigt worden bin, im Gang vor der ganzen Belegschaft. Und sie war nicht mal im Recht. Und ich sage euch, ein bisschen sanftmütig bin ich, aber diese Schwester hätte ich am liebsten mal aus dem Fenster geworfen. Zu viel des Guten ist gut. Und Gott ist mir begegnet in dieser Kraft. Ich weiß, alle standen um mich herum und die Anklage kam 100% frontal auf mich. Und ich habe Gottes Kraft gespürt. Und ich bin ruhig geblieben. War nicht so einfach, weiter zusammenzuarbeiten mit dieser Schwester. Aber nach ein paar Monaten gab es ein Spitalfest. Und da ist diese Schwester auf mich zugekommen. Sie hat sich entschuldigt bei mir. Und das Problem war, sie hatte mal Jesus kennengelernt gehabt und hat begonnen, ohne ihn zu leben. Und dann ist sie mir über den Weg gekommen. Und sie war irgendwie neidisch und sie war irgendwie wütend, und dass es doch noch Christen gibt, und hat den ganzen Ärger an mir ausgelassen. Und sie hat mir an diesem Abend gesagt, hör mal, so wie du dort mich angeschaut hast und mich nicht angegriffen hast, dich nicht mal verteidigt hast, das hat mich so berührt, dass ich wieder zu Gott umgekehrt bin. Wow! Aber das können wir nicht aus uns heraus tun. Aber je mehr wir lernen, über Gottes wunderbare Gnade, über seine Liebe zu meditieren, je mehr wir unser Herz füllen lassen von dieser Liebe, desto mehr befähigt uns der Heilige Geist, anders zu leben. Haben wir das verstanden? Halleluja. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen für dieses wunderbare Bilderbuch des Alten Testamentes, das uns heute Morgen in der Person in der Geschichte von Mephibosheth so vieles aufgezeigt hat. Herr, wir sind Menschen, wir können dir nichts bieten. Wir haben durch die Sünde, sind so verbogen geworden. Wir sind so unfähig, einander zu begegnen. Wir haben manchmal sogar Mühe, Liebe weiterzugeben. Geschweige denn Annahme, geschweige denn Vergebung. Aber wir möchten dir danken, dass dein Opfer so groß war am Kreuz, dass das alles passé ist, Jesus. Du nimmst unsere Sünden und du wirfst sie in die Tiefen des Meeres. Und du rüstest uns aus mit dem Heiligen Geist, dass wir nicht mehr in der Begrenztheit unseres Herzens, unserer sündlichen Verkrümmungen leben müssen, sondern dass wir auf dich schauen können, dass wir zu dir schreien können, wo wir anstehen, gerade auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und Knörzen. Weil wir das tun, schenkst du uns deine Gnade, Halleluja. Und wir bitten für uns, lass unser Leben, lass unser Herz mit Liebe erfüllt sein, Jesus, ganz neu. Lass uns erkennen, wie viel Annahme und Vergebung uns geschenkt worden ist, damit wir fähig werden, nicht mehr so kleinkariert zu sein, sondern unseren Menschen großzügig zu begegnen, Jesus. Jesus, wir bringen dir all die Menschen gerade vor deinen Thron, die uns auf den Wecker fallen, weil sie vielleicht so anders denken oder ticken wie wir. Aber wir danken dir, dass das alles Menschen sind, die wertvoll in deinen Augen sind, die geliebt sind. Und wir möchten deine Repräsentanten sein und deine Botschafter an deiner Stadt. Gib uns die Gnade, Jesus, dass wir einfach handeln können, wie du gehandelt hast, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen.